Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mit Christiane Florin. Guten Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Die Kulturrecherche, das ist ein zweiter, dritter, ein besonders intensiver Blick auf ein kulturelles Thema. In diesem Fall bei der Premiere auf einen kulturellen Klimawandel. Der ist in der Erinnerungspolitik besonders spürbar. Befeuert wird dieser erinnerungspolitische Klimawandel von der neuen Rechten und diese Strömung schauen wir uns genau an. Die AfD ist nicht gleichzusetzen mit der neuen Rechten, aber einer ihrer Vertreter, Thüringens AfD-Chef Björn Höcke, hat den Ton gesetzt.
Bis jetzt ist unsere Geistesverfassung, unser Gemütszustand immer noch der eines total besiegten Volkes. Diese dämliche Bewältigungspolitik, die lähmt uns heute noch viel mehr als zu Franz Josef Strauß Zeiten. Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad.
Björn Höcke vor 7 Jahren bei einer AfD-Versammlung in Dresden. Dämliche Bewältigungspolitik, erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Solche Äußerungen sind kein Ausrutscher. Sie gehören zur geistigen Grundausstattung der neuen Rechten. Denn die will stolz sein auf die deutsche Geschichte. Sie will selbstbewusst zurückblicken, nicht schuldbewusst. Wer denkt das vor? Was bedeutet das für Gedenkstätten? Und gerade in dieser Woche nach Solingen wichtig, wie hängt das mit Debatten der Gegenwart zusammen? Dazu hat ein Team von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur recherchiert. Eine Stunde, ein Themenschwerpunkt mit vielen Facetten. Wichtige Erinnerungsorte in Deutschland sind KZ-Gedenkstätten, Buchenwald, Dachau, Sachsenhausen, um sehr bekannte zu nennen. Seit einigen Jahren schlagen Leiterinnen und Leiter der Gedenkstätten Alarm. Da finden sich Nazisprüche in Gästebüchern, Besucher posieren mit Hitlergruß für ihre Instagram-Gemeinde, Mauern werden besprüht, Verantwortliche bedroht. Wie viele Vorfälle dieser Art es gibt und wie sie erfasst werden und von wem sie ausgehen, dazu hat mein Kollege Max Kubal Zahlen und Daten zusammengetragen, auch bisher unveröffentlichtes Material. Er ist aus unserem Berliner Funkhaus zugeschaltet. Hallo, Herr Kubal.
Hallo, Frau Florin.
Ja, Herr Kubal, wie viel solcher Übergriffe gibt es?
Wir konnten ermitteln, dass es seit 2019 an deutschen Gedenkstätten zu mehr als 1000 politisch motivierten Straftaten gekommen ist, mit rechtem Hintergrund, genauer 1019. Das war, wie Sie richtig gesagt haben, bisher so unbekannt. Die Daten, die wir dafür auswerten konnten, basieren auf der bisher unveröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage eines Bundestagsabgeordneten, und zwar des Bundestagsabgeordneten Jan Korte von der Linken. Und diese Daten haben es uns jetzt erstmals möglich gemacht, etwas detailliertere Aussagen über Straftaten an Gedenkstätten zu treffen.
Was gilt als Gedenkstätte? Das sind ja nicht allein KZ-Gedenkstätten.
Nee, das geht deutlich darüber hinaus. Ursprünglich wollten wir tatsächlich eigentlich ja wissen, an welchen KZ-Gedenkstätten Straftaten verübt wurden, aber mussten dann feststellen, so einfach ist das nicht. Die Antwort war nämlich, diese Daten werden so nicht erhoben. Und beim BKA, das ist dafür zuständig, diese Statistik zu führen, gibt es zwar ein sogenanntes Oberangriffsziel Gedenkstätte, wie das im schönen Bürokratendeutsch heißt, aber eben keine genauere Spezifizierung oder Untergliederung. Entsprechend heißt, Gedenkstätte ist in dieser Statistik gleich Gedenkstätte. Völlig egal, um welchen historischen oder politischen Kontext es geht. Egal, ob es um den Holocaust geht, das SED-Unrecht, die Kolonialzeit oder andere Epochen, alles findet unter dem Rubrum Gedenkstätte statt. Entsprechend finden sich dann in den Daten eben zum Angriffsziel Gedenkstätte auch Einträge namens Bismarck-Statue oder Afrikastein oder Ernst-Thälmann-Denkmal oder eben auch KZ-Gedenkstätte Buchenwald hin und wieder. Aber wir können eben keine genaue Aussage dazu treffen, wie oft zum Beispiel KZ-Gedenkstätten dezidiert angegriffen wurden.
Über 1000 rechtsmotivierte Straftaten, davon haben Sie vorhin gesprochen. Was sind das für Straftaten, die an Gedenkstätten begangen werden?
Das sind vor allem erstmal Sachbeschädigungsdelikte. Das sind über 400 der 1000 Taten sind Sachbeschädigungen. Aufgeklärt davon konnten genau 10 bisher werden. Das sind lächerliche 2,4%. Nach den Sachbeschädigungen an zweithäufigster Stelle ist das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen oder einfacher ausgedrückt Zeigen des Hitlergrußes oder auch Hakenkreuzschmierereien.
Sie haben eben eine Aufklärungsquote genannt für ein spezifisches Delikt. Wie sieht es insgesamt mit der Aufklärungsquote aus?
Ja, auch nicht viel besser. Besser als die 2,4% bei den Sachbeschädigungen, aber trotzdem insgesamt unter 10% der 1000 Fälle konnte die Polizei bisher aufklären. Und aufgeklärt heißt in diesem Fall auch nur, dass mindestens ein Tatverdächtiger namentlich ermittelt wurde. Das heißt aber noch gar nichts darüber, ob dieser Tatverdächtige später auch angeklagt oder gar verurteilt wurde. Dazu sagen die Daten nämlich leider gar nichts.
Was weiß man über die Verdächtigen?
Ja, auch dazu haben wir jetzt erstmals genauere Zahlen vom BKA bekommen. Es sind seit 2019 genau in diesem rechten Kontext 112 Personen, die ermittelt worden konnten. Und wenn man die sich genauer anschaut, dann ist die ganz überwiegende Mehrheit davon A, männlich und B, deutsche Staatsangehörige. Soweit ist das natürlich aber auch nicht unbedingt überraschend.
Das ist sonderlich überraschend, ja, das hätte ich jetzt auch dazu gefügt. Wie ist das regional verteilt? Sind alle Bundesländer von dieser Art politisch motivierter Kriminalität betroffen?
Ja, grundsätzlich schon. In allen Bundesländern gibt es Gedenkstätten und entsprechend gibt es auch in allen rechte Übergriffe auf diese Gedenkstätten. Aber die Zahlen schwanken natürlich ganz stark. Wenn man sich die absoluten Zahlen anguckt, also wie viele Fälle gab es überhaupt in den Bundesländern, dann entfallen die meisten auf das bevölkerungsreichste Bundesland, nämlich auf Nordrhein-Westfalen. Danach folgen dann Thüringen und Niedersachsen. Wenn man diese Taten in Verhältnis zur Bevölkerungszahl setzt, dann liegt Thüringen mit weitem Abstand vor Brandenburg und dann Mecklenburg-Vorpommern. Dann sind tatsächlich alle ostdeutschen Länder weit vorne.
Könnte das mit der KZ-Gedenkstätte Buchenwald zu tun haben in Thüringen?
Ja, der Gedanke liegt natürlich irgendwie nahe, aber beweisen lässt sich das nicht. Das geht aus den Daten nicht hervor. Es gibt einen Indiz vielleicht. Und zwar bei der Hälfte von den 121 Fällen, die für Thüringen gezählt wurden, ist als Tatort in den Daten Weimar angegeben. Aber natürlich, Weimar ist nicht gleich Buchenwald. Das kann auch woanders in der Stadt passiert worden sein. Wüssten wir gerne genauer, aber das lässt sich eben mit den bisherigen Methoden der Datenerhebung einfach nicht machen.
Warum wäre es sinnvoll, solche Zahlen zu haben?
Also ich glaube, es gibt ein Riesenbedürfnis danach in der Bevölkerung, in der Gesellschaft allgemein. Nicht nur wir, sondern auch viele andere Medien haben ja in den letzten Monaten versucht, Daten zu Übergriffen, speziell auf KZ-Gedenkstätten zu erheben, um zu schauen, wie schlimm es denn wirklich ist, dieses Problem. Und letztlich muss man feststellen, nach der ganzen Recherche, weder die Gedenkstätten selber noch gesellschaftliche Verbände zu Antisemitismus oder auch staatliche Stellen wie das BKA, eigentlich weiß keiner genau, wie groß das Problem nun ist. Und das wäre doch aber sehr wichtig zu wissen, denn darauf basieren nun mal alle möglichen politischen Reaktionen. Und daher fordert auch der Bundestagsabgeordnete Jan Korte, der diese kleine Anfrage gestellt hatte, dass die Politik jetzt dringend reagieren müsse und zumindest die Datenerhebung deutlich verbessern und professionalisieren erfordert. Die Innenministerkonferenz möge doch bitte beschließen, NS-Gedenkstätten in Zukunft statistisch extra auszuwerten und extra zu erfassen.
Vielen Dank, Max Kubal, für diese intensive Datenrecherche. Ein junger Mann, wir nennen ihn Robin, schnappt sich die Spraydose seines Großvaters und schmiert damit SS-Runen und Hakenkreuze an die Wand. Der Ort, an dem das geschieht, ist Jamlitz-Lieberose in Brandenburg. Dort erinnern zwei Gedenkstätten an die Verbrechen der NS-Zeit, genauer gesagt an Außenlager des KZ Sachsenhausen. Vor allem jüdische Häftlinge wurden dort als Arbeitskräfte ausgebeutet und, wie es damals hieß, durch Arbeit vernichtet. Es gibt Menschen, die sich für die Erinnerung an die Opfer engagieren und es gibt diejenigen wie Robin, die genau das bekämpfen. Unser Reporter Fabian Dietrich war in Jamlitz-Lieberose zwischen diesen Welten unterwegs.
Ich hatte mir Lieberose irgendwie anders vorgestellt. Als ich davon las, dass Neonazis hier durch die Straßen laufen, hatte ich eine düstere Kleinstadt vor Augen. Jetzt sehe ich renovierte Fachwerkhäuschen, ein Schloss, üppig blühende Staudengärten. Auf den ersten Blick wirkt die kleine Stadt Lieberose in Brandenburg, etwa 90 Kilometer südöstlich von Berlin, wie ein Postkartenmotiv. Ich laufe ein paar hundert Meter weiter durch die Innenstadt und sehe das Gegenteil. An Regenrinnen, Fahrradbügeln, Straßenschildern, überall sind hier diese Aufkleber.
White Power. Deutschland muss weiß werden. NS-Zone. Opa war kein Mörder.
Wer macht sowas? Und warum ausgerechnet an diesem Ort? Liebe Rose und sein Nachbardorf Jamlitz haben nicht nur Gedenkstätten, die an die Vergangenheit erinnern, sie haben auch eine Gegenwart mit einem Rechtsextremismusproblem. Im letzten Jahr geriet Liebe Rose bundesweit in die Schlagzeilen, weil Skinheads eine bosnische Mutter und ihre vier Kinder aus der Stadt verjagt haben sollen.
Es gibt ein riesiges Bedürfnis zu sprechen. Und das äußert sich zum Beispiel in Schmierereien, in Gemeinheiten, rassistischen Gemeinheiten wie gegenüber der Sinti-Frau oder Roma-Frau, die hier gelebt hat. Und es gibt kein Podium, wo sie reden können.
Andreas Weigelt ist Historiker. Er stammt aus Liebe Rose und leitet die Gedenkstätten, die an ein KZ-Außenlager und das später errichtete sowjetische Speziallager erinnern, in dem ebenfalls Tausende starben.
Sagen wir mal, die Leute, die uns offen ins Gesicht sagen, das ist scheiße oder na, Schlussstrich oder sowas, ja, das ist wenig. Es gibt diese Leute, wir wissen das auch und das ist auch normal. Niemand ist verpflichtet, sich damit zu beschäftigen. Ja.
Ich fahre ins benachbarte Jamlitz. Das Dorf ist keine 10 Minuten mit dem Auto entfernt. Hier treffe ich Annette Quint. Sie kümmert sich im ehemaligen Bahnhof für den Berliner Verein Karuna um obdachlose, drogensüchtige Jugendliche. Außerdem bieten sie und ihre KollegInnen Seminare zur Gedenkarbeit an. Wir gehen gemeinsam zur Gedenkstätte. Links der Sportplatz von SG Traktor Jamlitz, rechts die ersten Einfamilienhäuser. Die meisten Bewohner von Jamlitz unterstützen laut Quint die Gedenkstätte. Das hatte auch Andreas Weigelt gesagt. Bei jedem Übergriff auf die Gedenkstätte seien die Nachbarn zur Stelle und gäben ihm sofort Bescheid.
Und ich weiß nicht mehr genau, wo das, ich glaube vorne auch waren, an dieser Eingangsdele, bevor man hier runterkommt, gab es diese Schmierereien. Und jetzt hier an diesen, oft kriege ich die Fotos auch dann zugeschickt, wenn sowas passiert ist.
Annette Quint glaubt, dass die Gründe oft in der Perspektivlosigkeit der Jugendlichen vor Ort zu finden sind. Ich möchte mehr wissen und versuche, mit den Tätern in Kontakt zu kommen. Einer sagt schließlich zu.
Hallo, hier ist Fabian Dietrich. Ich bin mit verabredet.
Ja, alles klar. Ich schicke den Rucksack.
Ja? Okay, danke.
Hallo.
Ich bin Fabian Dietrich von Deutschland.
Hallo.
Robin, sein echter Name soll hier nicht erwähnt werden, ist 20 Jahre alt und sieht nicht aus wie ein Neonazi. Eher erinnert er an einen Raver aus den 1990er Jahren. Dürr und schlaksig, irgendwie zart. Enges Synthetik-Shirt, silberne Halskette, feiner Oberlippenbart. Vor einem Dreivierteljahr hing er noch mit den Skinheads in Liebe Rose rum. Wir setzen uns in einen Park hinter seinem Wohnblock.
Uffe Fresse. Die anderen wollen einfach nur kloppen.
Mindestens einer der Aufkleber in Liebe Rose kommt von Robin. Im vergangenen November beschmierte er die Bushaltestelle in Jamlitz mit SS-Runen und anderen neonazistischen Zeichen. Es passierte nur ein paar Schritte vom Eingang der Gedenkstätte entfernt. Sein Motiv? Mutig sein, anderen gefallen. Sein Problem? Eine gescheiterte Ausbildung, keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Er beteuert, dass er die Tat heute bereut.
Und du wusstest aber schon, dass die SS ja wirklich dort gewesen ist.
Ja, das wusste ich. Das wusste ich, womit ich das dann im Nachhinein auch nochmal bereut habe, dass ich das gemacht habe. Halt auch durch die Vergangenheit von dem Ort.
Ich frage Robin, was dieser mutmaßliche Skinhead-Anführer für ein Mensch sei. Deutlich älter sei der, sagt Robin, über 40. Sein Sohn sei auch Teil der Gruppe.
Der hat auch Waffen ohne Ende bei sich. Auch noch mit Hakenkreuzen drauf und alles. Hat auch so eine alten Kriegswaffen auch. Und der ist aber halt auch nicht ganz ohne.
Ist der gefährlich?
Ja, wenn man ein bisschen dunkler ist, nenne ich es jetzt mal, sollte man dem wirklich nicht über den Weg laufen. Der ist ja wirklich so, der ist ganz tief drin in der Materie.
Jeder in Liebe Rose weiß, von wem hier die Rede ist. Alle kennen diesen Mann. Es kommt mir falsch vor, abzureisen, ohne wenigstens den Versuch zu machen, mit ihm zu sprechen. Ich frage mich durch und erfahre seine Adresse. Es ist ein schlichtes Haus mit braun-grauem Putz, Wellasbest auf dem Schuppen.
Hallo?
Da es keine Klingel gibt, muss ich rufen.
Sind Sie zu Hause?
Ich gehe weg und kehre wieder. Das Auto parke ich ganz in der Nähe, nur für den Fall. Am Abend komme ich für einen letzten Versuch zurück. Ein großer, schwarzer Wachhund stürmt auf mich zu. Er bellt und stößt mit dem Kopf an einen löchrigen Maschendrahtzaun. Aus dem Eingang des Hauses höre ich eine Stimme. Ein Mann kommt heraus, ist nicht besonders groß, 3 Tage Bart. Was ich hier wolle, blökt er mich an. Etwas eingeschüchtert stelle ich mich als Reporter vor, halte ihm mein Aufnahmegerät hin, frage ihn, ob er wirklich einer von diesen Nazis ist. »Ich bin Nazi, na und?« ruft der Mann. »Hauen Sie ab!« »Ich würde doch eh nur die Wahrheit verdrehen«, murrt er und stürmt wütend zum Gartenzaun. »Alle reden über Sie«, sage ich. »Es wäre doch falsch, jetzt zu gehen und nicht mit Ihnen selbst gesprochen zu haben.« Das macht etwas mit ihm. Nach ein paar Minuten beruhigt er sich. »Thor, komm her«, ruft er seinem Wachhund zu.
Skinhead ist einfach dieses brutale Ausleben von Chaos, von Nationalsozialismus und rechten Gedankengut. Mein Sohn ist Skinhead, aber der ist nicht dumm. Also ist nicht so, wir sind irgendwelche dummen Idioten, die nur der Flagge hinterherrennen. Nee, wir belesen uns.
Aus der Konfrontation wird eine Plauderei. Am Ende lädt mich der Nazi zu einer Gartenparty ein. Ich solle doch mitkommen, was ich denn vorhätte. Ob ich etwa auch auf das Westbam-Konzert auf dem Helene Beach Festival gehen wolle? Ein paar Tage später schickt mir Annette Quint noch das Foto, das Robin nach seiner Tat auf Instagram hochgeladen hat. Schwarz gekleidet, mit heruntergezogener Baseballkappe, posiert er vor den von ihm hinterlassenen rassistischen Symbolen am Rande der Gedenkstätte. Er wirkt gefährlich. Ich kann kaum glauben, wie zart und harmlos Robin bei Tageslicht ausgesehen hat.
Der Plauderton täuscht. Fabian Dietrich hat Jamlitz Liberose besucht. Eine lange Fassung seiner Reportage können Sie am 4. September um 19.30 Uhr in den Zeitfragen in Deutschlandfunk Kultur hören und jetzt schon in der Deutschlandfunk-App im Feed Zeitfragen. Die neue Rechte nennt sich selbst rechts und lässt damit bewusst im Unklaren, ob sie rechtsradikal, rechtsextrem oder einfach nicht links meint. So hält man sich anschlussfähig ans bürgerliche Milieu. Sie will den Diskurs drehen, eine angeblich linke Kulturhoheit brechen. Warum dafür die Erinnerungskultur so wichtig ist und was das mit Moraldebatten zu tun hat, Brigitte Baetz und Michael Borgers erklären die neurechten Zusammenhänge.
Deutschland brauche eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Das forderte der gelernte Geschichtslehrer und thüringischer AfD-Chef Björn Höcke 2017 in Dresden.
Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt pflanzt.
Dieser Satz über das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas wurde in weiten Teilen der Öffentlichkeit mit Empörung aufgenommen. Und doch ist der Begriff Denkmal der Schande geschickt gewählt.
Er ist ambivalent. Er kann bedeuten, dass das Denkmal als solches ein Skandal sei oder dass die Taten, an die er erinnert wird, beschämend seien. Eine Ambivalenz, mit der Höcke offensichtlich spielt. Erst im Nachhinein stellt er klar, was er gemeint haben will. Der AfD-Politiker hat die Unschärfe bewusst so gewählt, ist Helmut Kellers Sohn überzeugt. Sie mache weniger angreifbar und sei Teil des Versuchs, Geschichte zu relativieren und neu zu deuten.
Seit über 30 Jahren beschäftigt sich Kellers Sohn im Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung mit Rechtsextremismus und völkischem Nationalismus. Einer der Aufsätze, die er zu Höcke geschrieben hat, heißt »Spracheinverleiber am rechten Rand«.
Junge Freiheit, Krautzone, zuerst Sezession oder Kompakt. So heißen die Zeitungen und Zeitschriften, die Kellerssohn und seine Mitstreiter analysieren. Sie sind Sprachrohre im Spektrum der neurechten Strömungen, die es seit den frühen 70er Jahren auch in Deutschland gibt. Neurechts deshalb, weil es hier ursprünglich offiziell um die Abgrenzung vom Nationalsozialismus ging. Inzwischen sind sie tonangebend innerhalb der AfD. Personell gibt es viele Beziehungen, sagt Kellerssohn.
Also zum Beispiel die Presseabteilung der AfD wird teilweise von ehemaligen Redakteuren der Jungen Freiheit gemacht. Ja. Und Mitarbeiter des Instituts für Staatspolitik sind Mitarbeiter jetzt von Bundestagsabgeordneten. Ja.
Das Institut für Staatspolitik in Schnellroda in Sachsen-Anhalt wurde zur Jahrtausendwende von Götz Kubitschek und Karl-Heinz Weißmann gegründet. Beide nehmen für sich in Anspruch, Vordenker der neuen Rechten zu sein. Inzwischen sind sie zerstritten. Das Institut, 2023 vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft, ist von Kubitschek, zumindest formell, aufgelöst.
Schnellroda gilt aber weiterhin als intellektuelles Zentrum der neurechten Bewegung, unter anderem mit der von Kubitschek gegründeten Sezession als Vorzeigeblatt für die gebildete Elite gegen den modernen Zeitgeist. Im Editorial vom Oktober letzten Jahres schreibt er:
In Deutschland tobt ein geistiger Bürgerkrieg. Es geht um die Vorherrschaft auf medialem, sprach- und geschichtspolitischem Feld. Und die Heftigkeit der Abwehr gegen Neudeutungsvorstöße von rechts erlaubt die Bezeichnung Krieg.
Und in dieser Auseinandersetzung sei die Änderung der Erinnerungskultur in Deutschland ein zentraler Punkt, so Helmut Kellerson.
Weil mit einer Nation, die sich selbst in Frage stellt, so argumentiert man dann, lässt sich kein Blumentopf gewinnen.
Oder wie es Kubitschek in dieser Rede ausdrückt:
Die Vergiftung der Vergangenheit durch moralisierende Geschichtserzählung gehört zu den Grundbausteinen unserer Republik.
Nur knapp 15.000 Aufrufe hat dieses Video auf YouTube. Andere Protagonisten der neuen Rechten sind im Netz erfolgreicher. Zum Beispiel Maximilian Krah von der AfD, dessen Clips auf TikTok 100.000-fach gesehen werden. Sein erfolgreichster Clip wurde sogar 1,5 Millionen Mal aufgerufen. Filme, in denen Krah unter anderem vom Schuldkult spricht, wenn es um die deutsche Vergangenheitsbewältigung geht. Erinnerungen werden wach an den berüchtigten Vogelschiss der Geschichte, mit dem Ex-AfD-Chef Alexander Gauland Hitler und die Nazis bezeichnete. Gauland, der jahrzehntelang in der CDU aktiv war.
Neurechte Umdeutung von Geschichte bedeutet in erster Linie Relativierung. Ein Klassiker ist die Gleichsetzung der Zerstörung Dresdens mit den Verbrechen des NS. Aber vieles läuft subtiler ab, sagt Anke Hofstadt. Sie forscht an der Hochschule Düsseldorf zu Gedächtnisgeschichte und Geschichtspolitik.
Ich glaube, ein wesentliches Merkmal dieser Geschichtsbearbeitung und Umdeutung liegt aktuell darin, dass nicht mehr direkt der Holocaust geleugnet wird. Tatsächlich werden Umdeutungen von Geschichte, das Leugnen der Verbrechen des Nationalsozialismus, aber auch die positive Bezugnahme auf diese rechten Denker der 20er, 30er Jahre heute meistens vergleichsweise verdeckt eingebaut.
Etwa dann, wenn in neurechten Publikationen von Ethnopluralismus die Rede, aber eigentlich völkischer Rassismus gemeint ist. Gleichzeitig würde die aktuelle Forschung angegriffen, um revisionistisches Gedankengut, das eigentlich nicht mehr dem Stand der Wissenschaft entspricht, weiter zu verbreiten.
So hat das auch Martin Küppers erlebt. Er schrieb seine Doktorarbeit über die Waffen-SS.
Das ist im Grunde genommen die erste Studie gewesen, die ganz systematisch die Rolle und Funktion der Waffen-SS und besonderer Teile innerhalb der Waffen-SS im Rahmen des Holocaust und der nationalsozialistischen Massenverbrechen insgesamt in den Blick genommen hat.
Ein Gemisch aus Tatsachen und Gerüchten warf ihm daraufhin der Historiker Stefan Scheil in der Jungen Freiheit vor. Für Küppers, inzwischen wissenschaftlicher Leiter der Forschungsstelle Ludwigsburg, die sich mit der Geschichte von NS-Verbrechen befasst, ein klassischer Rückgriff auf das Narrativ vom unschuldig schuldig gewordenen deutschen Soldaten, wie es im Nachkriegsdeutschland von Mitläufern und Tätern verbreitet wurde.
Und deren Auffassung von Geschichte und deren Auffassung von Nationalsozialismus wird dann von solchen Leuten,
Küppers meint den Rezensenten seiner Doktorarbeit,
von solchen Leuten wieder aufgenommen und dieser Mythos weitergenährt, dass eine Nazi-Kerntruppe letztlich ganz normale Männer gewesen seien, die mit den irgendwo gearteten Verbrechen überhaupt nichts zu tun gehabt hätten. Das kann nicht verwundern. Auf der anderen Seite gilt es natürlich, sich gegen solche Versuche von absurder Darstellung von Geschichte und Fakten eindeutig zu verwahren.
Stefan Scheil, besagter Autor der Jungen Freiheit, ist mittlerweile politisch für die AfD aktiv und schreibt für weitere neurechte Blätter, unter anderem die Sezession.
Das NS-Dokumentationszentrum im LD-Haus in Köln. Dort folterten Nazis ihre Gegner. Die Gedenkstätte ist, wie viele in Deutschland, auf private Initiative hin entstanden und gegen viele Widerstände. Erinnerungskultur in Deutschland war schon immer umstritten und umkämpft, wie der Politikwissenschaftler Richard Gebhardt einordnet.
Wenn wir uns erinnern an die Zeit beispielsweise meiner Kindheit oder Jugend in den 70er oder 80er Jahren, da waren ja die ehemaligen Angehörigen der Wehrmacht noch sehr präsent, auch im Alltagsleben, haben am Familientisch, im Wirtshaus, im Vereinsleben ihre Darstellung, ihre Verwicklung in Bezug auf die deutsche Geschichte dann eben entsprechend dargestellt.
Und natürlich medial. auch in Publikationen, die heute als linksliberal gelten, wie die Zeit oder der Spiegel, oder in konservativen Zeitungen wie die Welt oder die FAZ. In Zeiten von TikTok und Co. aber sei die neue Rechte auf die Präsenz dort eigentlich gar nicht mehr angewiesen, stellt Gebhardt fest. Und dennoch würden ihre Inhalte bis heute dort ihren Platz finden.
Und das ist natürlich nochmal wichtig auch zu sehen, dass die führenden bürgerlichen Medien natürlich manchmal auch der Faszination für ihren Gegenstand derart erliegen, dass sie gar nicht mehr merken, dass sie letztendlich längst schon als Diskursverstärker fungieren.
Ein Erfolg in diesem Sinne war für die Neue Rechte ein Porträt von Benedikt Kaiser in der Wochenzeitung Die Zeit. Der frühere Neonazi und heutige AfD-Mitarbeiter, Stammautor der Sezession, wurde dort als Vordenker der Neuen Rechten bezeichnet und hatte die Gelegenheit, mehr Mut zum Extremen zu fordern.
Brigitte Beetz und Michael Borgers über den Vogelschiss und die intellektuelle Flughöhe der neuen Rechten. Sie hören die Kulturrecherche im Deutschlandfunk. Diesmal ein Blick auf die neue Rechte und ihre Vorstellung von Erinnerungskultur. Eine der zentralen Personen, der Name ist schon gefallen, ist der Verleger Götz Kubitschek. Vor wenigen Tagen nach dem Anschlag von Solingen hat er in seinem Newsletter Bücher aus seinem Sortiment empfohlen, unter anderem zum Thema Remigration. Und er schreibt, Zitat, wir platzieren Begriffe wie Keile. Es geht also darum, mit Begriffen zu spalten. Und das nicht nur beim Thema Asyl, auch zum Thema Erinnerungskultur. Götz Kubitschek lebt auf dem Rittergut Schnellroda in Sachsen-Anhalt. Kanal Schnellroda heißt deshalb sein Podcast. Er spricht darin mit Gleichgesinnten über die Lage der Nation und einer dieser Gleichgesinnten ist Erik Lehnert.
Nehmen wir mal das Problem Geschichtspolitik. Warum sind wir nicht souverän? Nicht unbedingt, weil wir den Zweiten Weltkrieg verloren haben, sondern weil wir in den Folgen nicht wieder auf die Füße gekommen sind, sondern haben einreden lassen, dass wir an allem schuld sind, um es mal jetzt ganz platt zu sagen.
Das Problem Geschichtspolitik. Erik Lehnert ist, wie Götz Kubitschek, Mitbegründer des Instituts für Staatspolitik. Das wurde mittlerweile aufgelöst, aber die Beteiligten sind noch aktiv. Mein Kollege Lars-Henrik Beger hat untersucht, wie im Podcast-Kanal Schnellroda über Erinnerungskultur gesprochen wird. Für die Auswertung dieser vielen Stunden hat er sich Hilfe geholt bei einer KI. Lars-Henrik Beger, nicht die KI, ist jetzt bei mir im Studio und gibt einen Einblick in die journalistische Werkstatt. Hallo, Herr Beger.
Hallo.
Herr Beger, was ist das für ein Podcast, der Kanal Schnellroda?
Das ist so eine Art Schaufenster in das Institut für Staatspolitik rund um Götz Kubitschek. Es gibt da viele Formate, Vorträge, Panels von IFS-Veranstaltungen. Es gibt Literaturbesprechungen. Die neuen Ausgaben der Zeitschrift Sezession werden regelmäßig vorgestellt. Und es gibt dann etwas, was ich am ehesten als Podcast-Format bezeichnen würde. Am Rande der Gesellschaft heißt das, das ist eine Diskussionsrunde über tagespolitische Themen. In aller Regel treffen dann da Götz Kubitschek und Erik Lehnert auf Ellen Kositzer. Das ist die Frau von Götz Kubitschek und selbst Publizistin der Neuen Rechten.
Der Podcast hat mehr als 200 Episoden. Sie haben diese vielen Stunden Audiomaterial mit Hilfe einer KI gezielt durchgehört und ausgewertet. Das ist nicht selbstverständlich. Das sollten Sie uns erklären. Wie sind Sie da vorgegangen?
Also wir haben insgesamt 222 Podcast-Folgen analysiert. Das sind 140 Stunden Audiomaterial, etwas mehr als das. Und das wollten wir systematisch analysieren und haben dafür KI eingesetzt in mehreren Schritten. Das erste war, alle Episoden zu transkribieren, damit wir also zu allen Folgen ein Skript haben. Und das haben wir dann mit der KI analysiert. Dazu hatten wir eine Liste mit über 80 Begriffen, zum Teil historische Orte, Personen, Ereignisse, also so etwas wie Konzentrationslager, Hitler, Holocaust. Und wir hatten Begriffe aus eindeutig geschichtsrevisionistischen und neurechten Kontexten, also Schuldkult, Umerziehung, Vogelschiss. Und die KI hat dann eben diese Transkripte, die wir angefertigt haben, nach diesen Begriffen durchsucht, die Funde in einer Tabelle ausgegeben und die konnten wir dann eben gezielt nochmal im Einzelfall überprüfen.
Was stand in der Tabelle? Was haben Sie gefunden?
Ja, wir gucken uns mal die Zahlen an. 31 von 83 Begriffen aus der Liste haben wir in den Transkripten gefunden. Viele davon tauchen natürlich mehrfach auf und so haben wir insgesamt 194 Stellen mit erinnerungspolitischen und mit geschichtsrelevanten Bezügen identifiziert. Und im nächsten Schritt haben wir dann eben das genauer untersucht. Wir haben uns jeden Einzelfall angehört und auch immer den Kontext mit betrachtet. Und wir haben uns gefragt, welche Wertung schwingt in diesen Begriffen und in diesen Kontexten mit? Ist das neutral beschreibend oder ist das geschichtsrevisionistisch oder sogar relativierend?
Welche Begriffe sind das?
Also am häufigsten gefunden haben wir Hitler, der ist über 50 Mal aufgetaucht. Andere Begriffe, die wir sehr häufig gefunden haben, waren SS, Gestapo, NSDAP. Diese haben wir dann mal zur Seite geschoben und betrachtet, was passiert dann. Und dann finden wir eben immer noch in mehr als einem Viertel aller Folgen Begriffe aus unserer Liste. Und da haben wir uns dann fokussiert auf Begriffe, die eben klar wertend sind. Zum Beispiel Vergangenheitsbewältigung, der ist mindestens 10 Mal aufgetaucht und immer in einem geschichtsrevisionistischen Kontext, also häufig zynisch oder abwertend verwendet worden. Andere Begriffe mit dieser klaren Konnotation waren Umerziehung mindestens 9 Mal, Re-Education mindestens 5 Mal oder der Schuldkult mindestens 8 Mal.
9 Mal, 8 Mal, 5 Mal, das klingt wenig. Ist das viel oder ist das wenig?
Das kann man bei 140 Stunden jetzt natürlich erstmal so in den Raum stellen. Gleichzeitig ging es uns mit der Recherche weniger darum, eine bloße Aufzählung zu machen, sondern zu schauen, welche Konzepte und welche Weltanschauungen stecken eigentlich hinter diesen verwendeten Begriffen. Und dafür war diese Analyse für uns sehr hilfreich.
Ja, die Zahlen sind das eine, der Kontext das andere. Was ist dieses Konzept? Wie wird über Erinnerungskultur gesprochen? Was ist der Grundgedanke?
Ja, der grundlegende Gedanke der neuen Rechten ist, dass Erinnerungskultur etwas ist, das der deutschen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg auferlegt worden sei. Da ist die Grundannahme, dass Deutschland im Prinzip für immer in einer Täterrolle stecken solle, um gefügig gemacht zu werden für die Umerziehung durch die Besatzungsmächte. Das ist die Anschauung der neuen Rechten. Und die Folge, die man dann daraus zieht, ist, dass Deutschland bis heute nicht in der Lage sei, eine Volksgemeinschaft zu bilden, auf Grundlage dessen, was sich die neue Rechte eben wünscht, nämlich einem nationalistisch-völkischen Weltbild.
Diese grundlegende Opposition zu einer schuldbewussten Erinnerungspolitik, ist das identitär für die neuen Rechten? Prägt das die Identität?
Absolut. Also diese Ablehnung dieser Erinnerungskultur, das beruht darauf, dass man eben der Ansicht ist, dass das ein Werkzeug zur Unterdrückung von rechten Haltungen und rechten Politiken ist. Also wenn man sich zum Beispiel Diskussionen um Remigration in dem Podcast anschaut, dann wird diese Argumentation immer wieder ganz deutlich. Götz Kubitschek, der beschreibt das in einem Gespräch mit Benedikt Kaiser so.
Was uns Deutschen durch und nach dem Zweiten Weltkrieg widerfahren ist, das absolute Tätervolk, das schuldige Volk, das schuldige Kollektiv ist ja etwas, was im Grunde eines der Hauptthemen ist, gegen das wir mit unseren Publikationen und unserer Art nachzudenken angehen.
Also hier wird die Rolle ganz deutlich und auch diese starke Ablehnung und diese Haltung gegen diese Erinnerungskultur, die ist mir eigentlich an allen Stellen, die ich überprüft habe, begegnet, die ist allgegenwärtig, entweder weil es eben so klar benannt wird oder im Subtext.
Blieb das über die 222 Episoden so ein gleichbleibender Grundsound oder gibt es da eine Veränderung?
Da gibt es aus meiner Sicht ganz eindeutig eine Veränderung ab dem Sommer 2023. Da wird der Ton deutlich extremer. Wir sehen da zum Beispiel eine Zunahme der Intensität, mit der Begriffe auftauchen. Das wird ab da immer häufiger. Und wir sehen ein neues Thema, nämlich den Social-Media-Erfolg von Maximilian Krah, der häufig besprochen wird. Aussagen von Krah zum Beispiel in einem seiner ersten Videos, ich zitiere das mal, unsere Vorfahren waren keine Verbrecher, wir haben allen Grund, stolz auf unser Land zu sein. Das ist ein ganz zentrales Motiv und das ist an dieser Stelle dann eben auch sehr erfolgreich, sehr reichweitenstark kommuniziert an ein junges Publikum, dadurch sehr perfide auch. Und da wird eben viel darüber diskutiert, über diesen Erfolg. Man orientiert sich dann auch stärker selber im Kanal Schnellroda an ein jüngeres Publikum. Es gibt zum Beispiel eine Rede von Götz Kubitschek, in der er sich an Studierende und Schüler wendet, aber auch junge Menschen, die auf einmal auf der Bühne auftauchen.
Der Ton wird extremer, aggressiver, haben Sie gerade gesagt. Die Grenzen des Sagbaren werden ausgedehnt. Wie weit geht das?
Ja, wahrscheinlich aus Sicht der neuen Rechten noch nicht weit genug. Man sieht sich im Kampfmodus gegen die bestehende Erinnerungskultur. Man ist der Überzeugung, die Generation der 68er habe in der Bundesrepublik eine bestimmte Art des Sprechens und des Denkens über die NS-Zeit durchgesetzt. Und diese Grenzen des Sagbaren, die möchte man jetzt einreißen mit aller Gewalt. Götz Kubitschek, der bringt diesen Gedanken in einer Rede vom Januar 2024 auf den Punkt.
Wir müssen uns unseren Platz und unsere Machtanteile erkämpfen. Wir müssen vergiftete Wörter entgiften und neue Begriffe setzen. Ohne entgiftete und neue Begriffe ist eine alternative Politik nicht möglich. Wir müssen der Realität, die sich von selbst nicht durchsetzen wird, auf die Sprünge helfen.
Und dieses auf die Sprünge helfen, das lässt Kubitschek an dieser Stelle offen, was er konkret meint damit. Und das ist aus meiner Sicht nochmal besonders perfide, denn das kann vieles bedeuten. Das kann heißen, auf Social Media in der Öffentlichkeit den Diskurs zu vergiften. Es kann auch heißen, dass man eben tatkräftig Erinnerungskultur angreift.
Ja, danke Lars-Henrik Beger und auch danke an die KI. All die Zahlen, Daten, Statistiken und Hintergründe finden Sie auch auf unserer Homepage www.deutschlandfunk.de. Die Neue Rechte tagt auf Rittergütern und in Landhäusern. Sie verbreitet ihre Ideen durch Zeitschriften und Bücher. Aber sie hat natürlich auch neuere Wege, popkulturelle. Da gibt es für die sozialen Medien Memes mit stramm gescheitelten Männern und blonden, fruchtbaren Frauen. Die digitalen Bilder sind professionell produziert. Sie können schnell geteilt und verbreitet werden. Die Ästhetik ist irgendwie 30er Jahre und irgendwie auf der Höhe dieser Zeit. Als einer der wichtigsten Produzenten gilt Wilhelm Kachel. Der Name ist ein Pseudonym. Hartwig Fenz und Philipp Schnee haben diesen Wilhelm Kachel gesucht und vielleicht gefunden.
Na Süßer, heute schon was vor?
Ha ha ha, denkste Alter, Oberflächlichkeiten sind vergänglich. Deutschland ist für immer.
Was sich hier wie ein Witz anhört, ist keiner. Die Bilder zum Soundtrack signalisieren heiligen Ernst. Muskulöse Männer, zarte Frauen, meist blond. Helden, Ritter, Soldaten. Auf einer Mauer der Schriftzug Remigration. Fast immer schwarz-rot-gold. Dazwischen auch das AfD-Logo. In kurzer Folge zeigt der Clip die Produktvielfalt von Wilhelm Kachel. Untertitel Memes für Deutschland. Die verbreiten sich über Instagram, Telegram, TikTok und X. Kachels Deutschland zeigt sich im völkischen Look. Im Ausnahmefall eine Frau in Tanktop und Jeans, im Normalfall Thor mit Hammer oder Björn Höcke als Ritter.
Wenn wir uns anschauen, was wir an Männlichkeitsdarstellungen haben, dann haben wir da ganz klar ein völkisches bzw. auch nationalsozialistisches aufgeladenes Bild von Körperdarstellungen. Also muskulöse, blonde Männer. Ganz viel auch diese Bezüge auf so eine klassische Arbeiterästhetik, und zwar eine Arbeiterästhetik, wie sie der NS propagiert hat. Also das hat ganz klar diese NS-Bezüge.
Jerome Trebing ist seit vielen Jahren Experte für rechtsextremistische Popkultur, inzwischen bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Für ihn sticht Wilhelm Kachel wegen seiner politischen Radikalität heraus und wegen seiner Methoden. Kachels Bilder sind mittels künstlicher Intelligenz produziert. Mit KI-Bildgeneratoren wie Midjourney oder DALL-E lassen sich die zwei Bilder, die Kachel täglich ins Netz wirft, mühelos ausspucken. Ob die Parolen zu den Bildern auch KI-generiert sind, ist nicht bekannt.
Ich gehe behindert. Tagesschau in leichter Sprache. Pfeif auf Barbie. Heirate und werde Mami. Eines Tages werde ich Remigrationspilot.
Die Schriftzüge prangen weiß auf blau. So auch zumeist bei der Jungen Alternative, der Jugendorganisation der AfD. Vom Bundesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Wilhelm Kachel und die Junge Alternative stehen sich nahe. Beide haben einen eigenen Markenshop auf der Website des Online-Händlers Patria-Laden. Den bezeichnet der Verfassungsschutz Brandenburg als offiziellen Materialversand der Jungen Alternative Deutschland.
Warum gehst du am Wochenende in den Club? Dein Land stirbt. Was willst du feiern?
Als Wilhelm Kachel im Oktober 2023 ankündigt, jetzt auch Aufkleber, T-Shirts und Kaffeetassen zu verkaufen, heißt es auf X:
Mit jeder Bestellung zeigt er dem Wilhelm Kachel-Team, dass das Projekt seine Berechtigung hat. Und, was noch viel wichtiger ist, ihr unterstützt die Junge Alternative.
Auch die Mutterorganisation ist dabei. Die professionelle Merchandise-Produktion folgte auf eine Aktion des AfD-Bundestagsabgeordneten Roger Beckamp, der auf eigene Faust Wilhelm Kachel-Aufkleber hatte drucken lassen. Ein Instagram-Video auf seiner und Wilhelm Kachels Social-Media-Seiten zeigt, wie er sie öffentlich verteilt. Wilhelm Kachel stehe für Glaube, gute Laune und Hoffnung. Beckamp ist stellvertretendes Mitglied im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages.
In einer Bundesrepublik voller Talahons und NPCs mit ihren Lastenrädern nimmst du Deutschlands Schicksal selbst in die Hand. Können wir Deutschland noch retten? Ja!
Wer aber steckt hinter Wilhelm Kachel? Ein Projekt, so die Bezeichnung auf Instagram und X. Nur einem einzigen anderen Account folgt Kachel auf Instagram, der Tannwald Media UG, einer Medienagentur aus Leipzig. Auf X folgt er zweien, einer der beiden Tannwald. Geschäftsführer der Tannwald Media UG ist Alexander Kleine, Vorsitzender der Regionalgruppe Sachsen der rechtsextremen identitären Bewegung. Als Wilhelm Kachel Anfang August 2024 eine Spendenkampagne startet, fungiert Tannwald Media als Organisatorin und Zahlungsempfängerin. Wir fragen Alexander Kleine, ob er hinter Wilhelm Kachel steckt, ob Tannwald Media das Projekt betreibt. Kleine schreibt zurück, er antworte dem Deutschlandfunk aus Prinzip nicht. Die Fragen seien erschreckend kalt, schnäuzig und frech, die Recherche Schnüffelei und fehlplatzierte Spitzfindigkeit.
Nur ist es auch ein Teil eben von Mode, dass sie in Bildern quasi und aus Bilderinnerungen sich konstituiert.
Elke Gaugele, Professorin an der Akademie der Bildenden Künste Wien, Expertin für Moden und Styles im rechtsextremistischen Kontext. Völkische Instagram-Bilder werden zu T-Shirt-Motiven, spürbar auf der Haut, sichtbar auf der Straße.
Das Internetphänomen Stolzmonat kannst du nun auch offensiv in die analoge Welt tragen. Wir haben mehrere Shirts bereitgestellt. Erst wird getwittert, dann geht es raus auf die Straße.
Der Stolzmonat, eine aggressive Kampagne gegen den Pride Month der LGBTQ+-Bewegung und für den Stolz auf Deutschland. Was im Blog des Patria-Ladens mit seinen Markenshops von Junge Alternative und Wilhelm Kachel steht, ist exemplarisch für die Bedeutung, die Memes und Mode für rechtsextreme Propaganda haben können. Überhaupt ist Stolz ein Lieblingsbegriff. Eigentlich politisch neutral wird versucht, ihn auf seine völkische Version zu fokussieren.
Emotionen in dem Sinne sind halt Momente, die politisch genutzt werden können, weil sie einfach Leute auch zu Handlungen und zu Aktionen bewegen können.
Das Repertoire der radikalen Rechten erweitert sich. Mit Logos und Fashion zwischen On- und Offline-Welt lässt sich ein ganzes Spektrum von Empfängern erreichen. Von einem Massenerfolg des Wilhelm-Kachel-Projekts kann keine Rede sein, aber eine Kette von Connections wird erkennbar, die von organisierten Neonazi-Strukturen bis zur AfD und dem Rechtsausschuss des Bundestages reicht.
Recherche ist Schnüffelei. Hartwig Fenz und Philipp Schnee waren das über den rechten Influencer mit dem Pseudonym Wilhelm Kachel. Was die neue Rechte denkt, was sie unter Erinnerungskultur versteht, wie sie ihre Gedanken verbreitet, das ist das Thema dieser Sendung. Uns bisher zugehört hat der Sozialpsychologe und Soziologe Harald Welzer. Wir hören ihn gleich. Hallo, Herr Welzer.
Hallo.
Er beschäftigt sich seit langem intensiv damit, wie Geschichtskenntnisse weitergegeben werden in Schulen, durch Gedenkstättenarbeit, aber auch in Familien. Vor über 20 Jahren erschien sein Buch, damals viel beachtet, Opa war kein Nazi, ein Zitat aus einem solchen Familiengespräch. Ja, stolz auf die deutsche Geschichte zurückblicken, Nazi-Verbrechen gar nicht erwähnen oder relativieren. Für wen sind solche Gedanken attraktiv?
Naja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass eigentlich alle eine positive Geschichte haben wollen. Und das ist im deutschen Fall halt durch die historischen Ereignisse ein ziemlich schwieriges Unterfangen. Und man muss sagen, historische Ereignisse sind ja nicht abstrakt, sondern sie ziehen sich durch fast alle Familiengeschichten durch. Und deshalb, das war damals die Studie davon vor über 20 Jahren, haben wir halt zeigen können, wie in den Familien so über die Vergangenheit gesprochen wird, dass die eigenen Großeltern, die Großmutter, der Opa gut wegkommen. Und das Interessante damals war aber, dass sie deshalb gut wegkamen, weil sie als Antinazis konstruiert waren. Also wir haben die absurden Fälle, scheinbar absurden Fälle damals gehabt, dass Opa gar kein Problem gehabt hat, sich rassistisch, antisemitisch und so weiter zu äußern und Taten zu schildern. Aber trotzdem wurden die Geschichten, die er erzählt hat, von der Enkelgeneration gewissermaßen umsortiert, sodass er am Ende quasi als Widerstandskämpfer rauskam. Und das ist eigentlich jetzt vor dem Hintergrund, was wir die letzten 50 Minuten gehört haben, interessant, weil das ja damals bedeutete, die Kids wollen eigentlich keine Nazis als Vorbilder, sondern Antinazis als Vorbilder.
Das ist jetzt anders. Da hat sich die Moral sozusagen gedreht.
Naja, wir sind eine Generation weiter, kann man fast sagen. Wir sind auch in der öffentlichen Kultur, was Fragen von Rassismus, Ausgrenzung angeht, in einer anderen Situation, als das vor einem Vierteljahrhundert der Fall gewesen ist. Und wir sind, glaube ich, auch, was die kulturelle Bedeutung der Erinnerung an die NS-Vergangenheit und den Holocaust angeht, an einer anderen Stelle angekommen. Das ist vielleicht die Chance für diese ganzen Leute, die in den Beiträgen eben vorkamen, den Versuch zu machen, Erinnerungskultur umzubauen.
Wenn der AfD-Politiker Maximilian Krah sagt, unsere Vorfahren waren keine Verbrecher, was ist genau der Unterschied zu dem Satz, Opa war kein Nazi?
Naja, das ist politisch absichtsvoll. Also hier geht es ja seit der berühmten Vogelschiss-Formulierung von Alexander Gauland geht es ja ganz bewusst darum, sich diese Geschichte nicht schlecht reden zu lassen. Ich muss aber auch sagen, ich habe mich eben eigentlich in dem einen Beitrag über Kubitschek und Schnellroda auch amüsiert, weil sich ja das zeigt, wie weh denen das tut, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Das wurmt die ja richtig. Das ist insofern ja eigentlich positiv zu bewerten, weil man merkt, so selbstsicher sind sie gar nicht. Die haben ein echtes Problem, diese Nazis, und haben denen steht eigentlich die Geschichtswissenschaft, die Erinnerungskultur noch so richtig im Wege. Und ich finde, das ist eigentlich doch ein sehr positiver Befund.
Sie meinen, es gelingt nicht, das zu drehen. Dafür ist es doch zu einflussreich.
Ja, das müssen wir einfach mal sehen. Aber als Sozialpsychologe würde ich immer sagen, wenn jemanden etwas so wurmt und so ärgert oder so, dann hat man einen Punkt. Das ist eigentlich doch ganz beeindruckend.
Geht es darum, Moral zu entsorgen, wenn man so über die deutsche Geschichte spricht?
Naja, es geht schlicht und ergreifend darum, Geschichte umzuerfinden, eben weil diese Geschichte wehtut und weil diese Geschichte, muss man eben immer wieder sagen, das größte Menschheitsverbrechen beinhaltet, was es überhaupt jemals in der Geschichte gegeben hat. Und die Nachfolgegesellschaft dieser nationalsozialistischen Gesellschaft, das sind eben wir. Und deshalb ist der Umgang in Deutschland mit dieser Vergangenheit immer eine schwierige gewesen. Und interessanterweise hat es ja dann eben in den Nullerjahren eine sehr intensive Auseinandersetzung gegeben, die dann tatsächlich auch zur Installierung dieses Denkmals in Berlin geführt hat und auch zu einer internationalen Wahrnehmung, dass diese Gesellschaft in der Lage gewesen ist, sich mit einer negativen Vergangenheit so auseinanderzusetzen, dass man eigentlich auch ein positives Selbstbild daraus ziehen kann. Das ist ja eine super Leistung gewesen.
Wir haben gehört, es gibt Gewalt gegen Gedenkstätten, es gibt Straftaten, das ist ja alles mehr als, sagen wir mal, pubertäre Respektlosigkeit. Leiter von Gedenkstätten schlagen Alarm, posten in den sozialen Medien, wie sie bedroht werden, wie sie mit Hass überzogen werden. Also da scheint sich doch in diesem Klima etwas grundlegend geändert zu haben. So ganz fest sitzt das, was Sie vorhin beschrieben haben, ja dann doch nicht.
Naja, das sitzt auch nicht fest. Das kann auch nie festsetzen, weil es gibt halt andere Generationen. Es gibt auch andere Zusammensetzung der Generationen, also Jugendliche heute sind ja von den nationalen Herkünften und so weiter viel diverser, als es früher der Fall gewesen ist. Sie haben von Hause aus ihren eigenen Familientraditionen ganz andere Geschichtsbezüge. Die sind zum Teil dann eben auch, sagen wir mal, weit von Aufklärung in Bezug auf die Vergangenheit entfernt oder haben einen antisemitischen Sound und so weiter und so weiter. Und alles das macht ja die Gedenkstättenarbeit und die politisch-historische Bildung im Grunde viel schwieriger. Also diesen unbefragten Bezug, das ist hier die deutsche Vergangenheit, da müssen sich jetzt die Deutschen der Gegenwart mit auseinandersetzen, ist ja vielfältig gebrochen und viel komplizierter als früher.
Was würden Sie den Gedenkstätten raten? Wie sollen die dagegenhalten?
Naja, Gedenkstätten sind ja nicht alle gleich. Es gibt ja Versuche, Gegenwartsbezüge herzustellen, wenn man beispielsweise an eine Polizeigedenkstätte in Münster denkt oder an Mittelbau Dora, also wo Zwangsarbeit ausgeübt wurde auf äußerst brutale Art und Weise, wo man versucht, an bestimmten Stellen das nicht einfach museal zu haben, sondern versucht, Bezüge zu gegenwärtigen Ausgrenzungs- und Gewaltpraktiken, Folterpraktiken oder sonst was herzustellen. Und ich glaube, dass eine Gedenkstättenarbeit und historische Bildung allgemein nur dann Sinn macht, wenn man Gegenwartsbezüge herstellen kann. Weil das ist ja etwas, was 14-, 15-jährige Besucherinnen und Besucher dann auch verstehen. Ausgrenzung ist ja keine historische Einmaligkeit, sondern sie findet ja auch in der Gegenwart statt.
Also durch konkrete Erfahrung.
Ja, und die psychologischen Mechanismen, wie man das macht und wie das wirkt auf Opfer, wie man sozusagen Gewalt herstellen kann, auch bevor man überhaupt zuschlägt, was da vorher schon an struktureller Gewalt und psychischer Gewalt ausgeübt werden kann, da kann man ja Bezüge dazu herstellen. Und auf diese Art und Weise ist ja auch die nationalsozialistische Ausgrenzungsgesellschaft entstanden. Die entsteht ja, die beginnt ja nicht mit Auschwitz. Auschwitz markiert ja sozusagen einen späten Entwicklungsprozess. Punkt.
Gesetzt den Fall, diese neue Rechte käme an die Macht, die hätte politisch etwas zu sagen in einer Regierung. Würde die tun, was sie hier in vielfachen Beiträgen angekündigt hat?
Sie wird es versuchen und sie wird auch entsprechend die Institutionen unter Druck setzen. Also die Schulleitungen, die Schulbehörden, die Landeszentralen für politische Bildung, die Bundeszentrale für politische Bildung, die Leitung der Gedenkstätten und so weiter. Das wäre jetzt auch nicht mal etwas Neues, sondern seit es bestimmte politische Partizipation aus dieser Partei gibt, Gremienzugehörigkeiten gibt und so weiter, wird sowas ja schon versucht. Und wenn, wir werden ja die Entwicklung am Sonntag dann erstmal beurteilen können, wenn da Regierungsbeteiligungen stattfinden sollten, was wir nicht hoffen wollen, dann wird natürlich diese Machtausübung manifester werden.
Schauen Sie mit Sorge auf den Sonntag?
Naja, natürlich schaue ich mit Sorge auf den Sonntag. Aber jetzt nicht nur wegen der AfD oder den Protagonisten, die jetzt in den Beiträgen vorgekommen sind, sondern wir haben allgemein einen kulturellen Wandel, in dem Begrifflichkeiten, die ausgrenzend sind, Bereitschaften, sich Menschen gegenüber menschenfeindlich zu verhalten, auf viel breiterer Front um sich gegriffen haben. Da ist gewissermaßen die AfD und sind die expliziten Rechten, sind gewissermaßen die Stichwortgeber. Was mich sehr besorgt, ist, dass das teilweise in etablierten Parteien von Politikern aufgenommen wird, dieser Sprachgebrauch, und damit mit noch viel mehr Resonanz versehen wird. Und auf diese Weise driften Gesellschaften in ungute Richtung.
Das Anschlussfähige. Was steht denn da auf dem Spiel? Letzte Frage, wenn die NS-Vergangenheit so entsorgt wird.
Naja, da steht schon auf dem Spiel, dass man, glaube ich, eine demokratische Kultur und auch ein Wertegefüge, was darauf abgestellt ist, dass man Menschenrechte achtet, dass man freundlich miteinander umgeht, dass man keine kategorialen Unterschiede zwischen Menschen macht, dass das aus dem Common Sense herausgeht und man beginnt zu sagen, naja, es gibt so eine und solche und Menschen müssen unterschiedlich behandelt werden und wir haben das Recht dazu, das auch zu tun. Das ist sozusagen die simple Logik, die dahinter steht und die ist verführerisch und attraktiv.
Also die Demokratie steht auf dem Spiel. Vielen Dank an den Soziologen Harald Welter. Das war die Kulturrecherche im Deutschlandfunk. Alle Beiträge können Sie in der Deutschlandfunk-App nachhören. Vertiefende Informationen finden Sie unter deutschlandfunk.de auf unserer Homepage. Wir haben da einen thematischen Schwerpunkt. Ich bin Christiane Florin. Danke ans ganze Team. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitdenken. Nach den 16 Uhr Nachrichten folgt hier im Deutschlandfunk der Büchermarkt.